Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
The Australian Grand Prix Melbourne.
Gran Premio d'España, al circuito de Barcelona, Catalunya.
El Jerez del Cubra, Phil Bahrain.
Der große Preis von Österreich, Red Bull Ring.
Gran Premio d'Italia, Monza.
Le Grand Prix de Belgique, Bafrancorchamps.
Hungaroring, Budapesten.
GP do Brasil, Interlagos, em São Paulo.
Singapore Grand Prix, Singapore.
Ah, le Grand Prix du Canada, à Montréal.
The British Grand Prix, Silverstone.
Konnichiwa, Suzuka, der Japan Grand Prix mit einer Wahnsinnsstimmung, Wahnsinnsatmosphäre. Ich spreche mit Lukas Gors, dem Fotografen der Zeitschrift Pitwalk, mit dem ich immer wieder gern zusammenarbeite, über das Rennen, über die besten Spots in Japan für Fotos und vieles mehr. Ja, viel Spaß damit.
Stracke an der Strecke.
Lukas, grüß dich und Konnichiwa.
Ohayou gozaimasu, hallo Inga.
Oh, das ist mehr, als ich an Japanisch kann. Ich kann nur sagen, arigato, danke schön, lieber Lukas, dass du wieder dabei bist, dass ich mit dir über diesen Japan Grand Prix fachsimpeln, plaudern, reden, analysieren kann. Nicht mit von dir, mit dir, whatever. Ja, ich habe mich etwas verhaspelt. Kann vorkommen. Es ging hinter Max Verstappen gut zur Sache. Es wurde einiges, es ist einiges passiert, aber es ging auch gleich in der ersten Runde zur Sache, so sehr, dass das Rennen eben mal abgebrochen werden musste für eine knappe halbe Stunde. Crash zwischen Daniel Ricciardo und Alex Albon. Und Williams scheint echt irgendwie mit beiden Händen, ich sag jetzt mal, ins Pech gegriffen zu haben dieses Jahr, oder?
Ja, leider. Also die kommen irgendwie nicht raus. Ich hoffe, dass sie dann bald mal jede Menge Ersatzteile bauen, wenn das so weitergeht. Uiuiui.
Also auf jeden Fall alles gut gegangen. Ja, beide Fahrer sind okay. Da gab es eine Weile, hat man gewartet, weil Ricciardo hat sich bewegt, er ist ausgestiegen. Albon hat erstmal nicht geantwortet. Vielleicht war er auch erstmal geschockt, sauer, enttäuscht, ist ja klar. Und leider war es eben auch bei beiden so, dass sie nicht mehr neu anfangen konnten nach dem Neustart. Die waren beide draußen, gerade für Ricciardo natürlich bitter, weil ja sich die Gerüchte wieder verdichten, dass der junge Neuseeländer Liam Lawson schon in den Startlöchern steht und mit den Hufen scharrt. Aber ich glaube nicht, dass das war ein Rennunfall für den Ricciardo. Wie siehst du das?
Das war ein Rennunfall und vor allen Dingen Daniel Ricciardo ist ja eigentlich im Qualifying genauso schnell gewesen wie Yuki Tsunoda, der natürlich seine 100.000 Fans auf seiner Seite hatte. Und die waren bestimmt 2/10 wert. Und außerdem, für den Unfall konnte Ricciardo wirklich nichts. Also Albon, der hat sich da von rechts außen angeschlichen. Und Ricciardo musste eigentlich genau dahin lenken, um die nächste Kurve anzufahren. Also das war, da konnte er nichts dafür.
Absolut, sehe ich genauso. Suzuka ist ja auch immer dieses Jahr natürlich ganz besonders, weil zum allerersten Mal im April, sonst sind wir ja da immer im Herbst, und es gab tolle Bilder mit der japanischen Kirschblüte. Es gab tatsächlich ein paar Kirschbäumchen rund um die Strecke, die dann natürlich für tolle Bilder gesorgt haben. Aber ansonsten ist diese Strecke, dieser Suzuka Circuit inmitten dieses Vergnügungsparks ja sowieso immer für mega coole Fotos gut, oder? Was ist dein Lieblingsspot?
Ich sag immer, Suzuka ist der Godzilla-Kurs der Formel 1. Es ist ein Monster-Kurs, der stärkste Kurs der Welt. Also die Fahrer lieben es und ich liebe es auch. Also man muss sich relativ weitläufig bewegen, aber die Strecke ist so majestätisch und die hat so schöne Punkte, dass man also immer wieder Gänsehaut hat, wenn man dort ist. Das ist ganz was Besonderes. Und die Kirschblüte, die hat dieses Jahr für, ganz andere Gefühle gesorgt. Das war was Besonderes. Ich kenne Suzuka seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber dieses Jahr war es besonders.
Absolut, ein wirklich einzigartiges Rennen, eine tolle Atmosphäre. Ich liebe ja die Fans. Ich weiß nicht, du wirst die verrücktesten Fanfotos auch eben wahrscheinlich in Suzuka geschossen haben.
Immer.
Dieses Jahr hat mir gefallen, denn ich weiß ja, wie die Japaner sind, die sind extrem pflichtbewusst, unheimlich achtsam und ja, wertetreu, kann man schon fast sagen.
Ja.
Und dass dann tatsächlich ein Knabe, das war mit Sicherheit mit Erlaubnis, aber dass da ein Knabe mit seinem offensichtlich Vater im Publikum saß und strahlend ein Plakat in die Kamera hielt, auf dem drauf stand, Dear Teacher, also lieber Lehrer, tut mir leid, dass ich heute nicht in der Schule bin, aber ich habe eine gute Ausrede, Ferrari. Also die sind schon klasse, die Fans.
Die sind toll. Und ich liebe diese Kopfbedeckung, die sie haben. Da,
ja.
Der eine, der seit Jahren mit dem DRS-Hut herumläuft, wo das der DRS-Flügel aufgeht. Und einer hatte dies Jahr an seinem Heckflügel so da, sogar die kleinen Lampen. Weißt du, wenn die Fahrer die Batterie aufladen, müssen hier hinten Lampen leuchten. Solche Lampen hatte der Kerl. Aber das ist ganz normal in Suzuka. Und das gehört zu dem Ambiente dazu.
Das ist ja, die Fahrer kriegen ja auch sensationelle Geschenke. Die kriegen Kuchen gebacken, auf denen irgendwie ihr eigenes Foto drauf ist. Oder sie kriegen so Häkelpuppen, die genauso aussehen wie sie, selbst von der Mimik her. Das ist schon sehr kunstvoll. Und ich weiß, manche Fans arbeiten da wirklich ein halbes Jahr dran, um ihren Fahrern dann die Chance zu haben. Die hoffen, die Chance zu haben, dass sie irgendwo am Rand stehen und dann den Fahrern das Geschenk übergeben können. Das ist schon echt, also das sind echte Fans. Und das sind Fans für die Formel 1, denn die jubeln eigentlich jedem zu. Und man hat das Gefühl, in Japan würde nie jemand ausgebuht werden.
Ja, und das ist das Tolle an Japan. Jedes Team, jeder Fahrer hat seine Fans. Weißt du, Ferrari-Fans gibt es auf der ganzen Welt und Lewis Hamilton hat auch überall Fans und Max Verstappen seine holländischen Fans. Aber Logan Sargeant und Valtteri Bottas, das Sauber-Team, das Williams-Team und wie sie alle heißen, die haben in Suzuka auch ihren Fanclub. Und das ist das Besondere.
Man hat sogar das Gefühl, als würden die Fans sich absprechen, so, Moment mal, für das Team gibt's jetzt noch nichts, dann bringe ich morgen was mit, damit die auch was haben. Also es ist echt cool und da hat man auch doch so, diese Bilder sind natürlich sensationell, wenn dann die Kamera über diese riesigen Tribünen schwenkt. Wahnsinn, ich glaube, es war irgendwie, wie viele Millionen Zuschauer im Laufe der letzten Jahre in Suzuka.
Ich glaube 140 Millionen.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Also toll, spricht für das Rennen. Ich hoffe, dass wir es weiterhin dran. Der Max hat gewonnen, mal wieder. Weltmeisterliche Leistung, sein 57. Sieg insgesamt in der Formel 1. Sein dritter Sieg in Suzuka in Folge nach 22 und 23. Sein 101. Podestplatz. Und wenn wir schon bei den ganzen Zahlen sind, der 116. Grand Prix-Sieg für Red Bull Racing, der 7. in Japan, weil ja auch Vettel einige eingefahren hat, der 31. Doppelsieg von Red Bull Racing in der Formel 1 und der 3. Doppelsieg in diesem Jahr nach Bahrain und Saudi-Arabien. Der 4. Sieg für Red Bull Racing in Japan, habe ich jetzt alles richtig? Ich hoffe. Was ich ja skurril finde, alle Rennen dieses Jahr bisher, alle 4 Grand Prix, waren Doppelsiege. Bahrain, Bahrain und Saudi, Red Bull, dann Ferrari Doppelsieg in Australien und jetzt wieder Red Bull Racing Doppelsieg in Suzuka. Und das ist echt witzig irgendwie, das zu sehen, dass hier immer, wenn ein Team vorne ist, dann ist es vorne. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich würde mich ja auch nicht gegen Red Bull und Max Verstappen. Ich würde mich freuen, wenn auch mal ein Doppelsieg von McLaren, ein Doppelsieg von Mercedes oder ein Doppelsieg von Aston Martin käme. Ja. Aber ich glaube, gerade bei Mercedes müssen wir ein bisschen warten. Nichtsdestotrotz, hören wir mal an, wie happy der Max nach dem Rennen war. Und er hat trotzdem wieder Einschränkungen gemacht. Du kennst ihn. So rundum happy ist er nie.
Ja, viel. Die ersten paar Runden war es noch nicht optimal, aber dann, glaube ich, vom zweiten Stint her war das Gefühl im Auto eigentlich super. Eigentlich immer meine eigene Runde gefahren und die waren aber schneller wie die anderen und das ist natürlich immer positiv.
Was sagst du zu Max?
Naja, also auf diesem Kurs von Suzuka, auf diesem majestätischen Kurs, da muss der beste Fahrer gewinnen. Also da hat er es verdient, das muss einfach sein. Und Max hat natürlich auch nach dem Ausfall von Melbourne irgendwie wieder zurückschlagen wollen. Er war der Beste, er ist der Beste und wahrscheinlich bleibt auch noch eine ganze Weile der Beste. Und von daher Ganz das, verdient. Das ist, und da gehört es dazu. In Suzuka muss der Beste gewinnen.
Wahres Wort von dir. Schauen wir nochmal aufs Rennen. Also der erstmal der ganz normale Start. Logisch, Verstappen, Perez, Norris, Sainz vorneweg. Dann Red Flag, eben wegen des Unfalls zwischen Ricciardo und Albon. Knappe halbe Stunde später ging es dann weiter. Erneut starker Start. Verstappen, Perez, Norris, Sainz, Alonso, Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell, Hülkenberg, die Top 10 nach drei Runden. Dann ging es in die ersten Reifenwechsel schon, obwohl sie eigentlich Reifen wechseln konnten, während der Pause. Da dürfen die ja alles am Auto verändern und Reifen wechseln und alles. Und dann ging es um die Strategie. Zwischendurch war natürlich Boxenstopp bedingt Leclerc vorne, aber das hat Verstappen dann ganz schnell nach dem Stopp von Leclerc wieder korrigiert und sich an die Spitze gesetzt. Und es war die Dominanz des Max Verstappen. Und Dr. Helmut Marko war dementsprechend auch bei meinem Kollegen vom ORF, beim Christian Diendorfer, sehr, sehr happy und hat aber auch Yuki Tsunoda gelobt. Der erste Japaner, wie wir erfahren, der seit 12 Jahren einen Punkt eingefahren hat.
Die komplette Teamleistung war unglaublich. Wir haben, glaube ich, 3 Boxenstopps um die 2 Sekunden gehabt. Reifenwahl war auch die richtige. Und dann Max noch mit den alten Reifen eine Runde hingeknallt, damit mal klar ist, wer da der Meister ist. Perfekter Tag. Aber jetzt kommen wir gerade bei Racing Bulls vorbei. Yuki ist ein super Rennen gefahren. Tolle Überholmanöver und wieder ein Punkt.
Ja, die können sich freuen bei Red Bull Racing, bei den Racing Bulls. Gut gelaufen, oder?
Ja, absolut. Sie sind wieder da. Eigentlich waren sie ja nie weg. aber sie sind eben wieder ganz, ganz oben da. Und ja, auch diese ganzen Begleiterscheinungen, nennen wir es mal, rund ums Red Bull Team, waren an diesem Wochenende irgendwie ruhiger. Man hat auch die Protagonisten, also Marco, Horner, Verstappen, Newey, wieder mehr miteinander reden sehen. Vielleicht wird das Ganze etwas beiseite geschoben, die Streitereien, sagen wir es mal so.
Naja, die müssen sich ja am Wochenende auch aufs Renngeschehen konzentrieren. Ich höre die diversesten Gerüchte, aber wir wissen ja alle, in der Formel 1 Gerüchte gibt es immer viele. Und gerade bei sowas, wo sich das Ganze ja dann auch ausweitet, nicht nur auf das Rennteam, sondern eben auf das zweite Rennteam, auf Red Bull, den Konzern selbst, bin ich da jetzt erstmal ganz vorsichtig, auf irgendwas dieser Sachen zu hören. Schau mal lieber auf die Ergebnisse. Max Verstappen mit 77 Punkten in der WM-Wertung jetzt vorne. Und das ist relativ klar. Sergio Perez 64. Er ist damit eben jetzt auf Platz 2 der WM-Wertung wieder hochgefahren. Lass uns mal ganz kurz gucken. Nach Australien war nämlich Leclerc auf Platz 2. Jetzt ist Perez auf Platz 2. Leclerc 3., Sainz 4. Und der Sainz kommt mit seinen 55 Zählern an die 59 von Leclerc schon nah ran, wenn man bedenkt, dass Carlos Sainz ja ein Rennen ausgesetzt hat aufgrund seiner Blinddarm-OP und Carlos Sainz in jedem Rennen, in dem er dieses Jahr gefahren ist, immer auf dem Podium war, der empfiehlt sich sehr, sehr deutlich für ein Cockpit. Was glaubst du, wo dockt der Spanier dann an?
Das ist sehr schwierig, Inga, das zu sagen. Die natürliche Destination wäre Audi, aber also Sauber und Audi. Aber das wäre eine Entscheidung, dass er in den kommenden zumindest 2-3 Jahren erst einmal sehr viel Entwicklungsarbeit reinstecken müsste, um das Team nach vorne zu bringen. Er wird jetzt 30 oder er ist schon 30 geworden. Ich weiß gar nicht, also dieses Jahr ist er auf jeden Fall 30. Er ist irgendwie auf dem Höhepunkt seiner Karriere und jetzt möchte er eigentlich weiter Rennen gewinnen. Und von daher weiß ich nicht, ob die Audi-Lösung für ihn persönlich, fürs Team wäre sie fantastisch, aber für ihn persönlich so toll wäre. Wo wird er enden? Du, der kann überall enden. Der kann bei Aston Martin enden, der kann bei Mercedes enden und vielleicht sogar bei Red Bull. Er hat immerhin in Japan schon mit Dr. Marco gesprochen.
Ja, absolut interessant. Ich wollte gerade sagen, also neben Audi gibt es ja noch eine zweite deutsche Marke, die allerdings unter britischer Hymne dann auf dem Podium feiert. Aber Audi liegt natürlich für den lieben Carlos auch insofern nahe, als dass sein Papa gerade mal eben die Dakar mit Audi gewonnen hat. Da gibt's also schon familiäre Verknüpfungen, sage ich mal. Aber es ist natürlich die Frage, ob er auf bayerisch gesagt gemarte Wiesen haben will. Also ob er also quasi irgendwo hinkommen will, wo er sich reinsetzt und gewinnt oder zumindest regelmäßig vorne mitfährt. Oder ob er sagt, nee, ich baue da ein Team mit auf, das taugt mir jetzt. Zum Beispiel so wie sein Landsmann Fernando Alonso, der ja bei Aston Martin da richtig Gas gegeben hat, das Team auch für, um sich rum so ein bisschen zusammengestellt hat und richtig gut drauf zu sein scheint. Also was ich interessant finde, ist, was, wie Max reagiert, wenn wir schon bei Gerüchten sind und bei Plätzen und so weiter, wie Max reagiert in Bezug auf Toto Wolff, der gesagt hat, den Max, den kann dieses Jahr keiner mehr einholen. Das hat der Max dazu gesagt.
Lately Toto has been really nice. Saying a lot of nice things about me. Nah, I don't know. It's still a very long season. I don't want to think about the rest of the season too much. I really want to approach it race by race.
Ja, Max grinst und sagt, der Toto redet aber nett über mich in letzter Zeit. Die scheinen sich momentan zu mögen. Nicht ganz so nett war Toto Wolff in Bezug auf ja das Ergebnis seines eigenen Teams. Russell Siebter, da drohte kurzzeitig noch eine Strafe, aber die hat er dann nicht bekommen, weil er eben ja ein bisschen, sagen wir mal, deutlich gefahren ist. So könnte man es ja vielleicht mal nennen. Aber eben, wie gesagt, es gab keine Strafe für dieses Manöver und deswegen behält er seinen 7. Platz und Hamilton auf Rang 9. Der kam irgendwie nicht schneller raus und war auch enttäuschend. Und das hat Toto Wolff bei meinem Kollegen Peter von Sky gesagt.
Grundsätzlich ein horrender erster Stint. Das Ergebnis ist wirklich schlecht auf der Tabelle, aber wirklich gut von den Dingen, die wir gelernt haben.
Horrend sei der erste Stint gewesen, sagt der Toto. Wie siehst du Mercedes im Moment?
Die drehen sich seit 2022 im Kreis. Und das ist erschreckend. Also ich habe eigentlich erwartet, dass es dieses Jahr besser werden würde, weil sie ja jetzt wieder den alten technischen Direktor, nenne ich ihn mal, oder Designer Allison an Bord haben. Aber irgendwie ist da der Wurm drin. Das Mercedes-Team scheint das aktuelle Reglement wirklich nicht in den Griff zu bekommen. Traurig. Aber ich sehe auch keine Besserung irgendwie.
Es ist der schlechteste Saisonbeginn von Lewis Hamilton in 18 Jahren. Klar, dass der war vielleicht jetzt schon mal das eine oder andere Mal vorm Spiegel probiert, wie er in Rot ausschaut. aber ich habe böse Zungen gehört, die gesagt haben, dass Lewis Hamilton auch das Auto nicht wirklich hilft, weiterzuentwickeln. Auch das wieder ein Gerücht, nur mal hier in die Runde geschmissen. Ob der vielleicht... ja, der braucht ein Auto, in dem er sich wohlfühlt und es läuft. Hier hatte jetzt, Japan hat er jetzt gesagt, er hatte eine Beschädigung am Wagen nach einem Kontakt mit Leclerc, kurz nach dem Start, als Leclerc ihn außen herum überholt hat. Und dann hat sein Auto, zumindest im ersten Stint, das ist dieser horrende Stint, wie ihn der Toto genannt hat, grauenvoll untersteuert, so Lewis Hamilton. Auto ließ sich sehr schlecht lenken und deswegen hätte er auch Russell vorbeigelassen. Und dann hat er zwischendurch auch nochmal gefunkt und gefragt, sind wir hier auf der richtigen Strategie? Und dann, der war einfach frustriert. Er sagte, ich glaube auch nicht, dass wir mit einem anderen Plan viel mehr aus diesem Rennen rausgeholt hätten. Wir hätten ja irgendwann so oder so mit den harten Reifen fahren müssen und der war einfach bei uns nicht gut. Mit der Mittelreifen, mit dem Mediumreifen lief es besser, aber Toto Wolff sagt ja, sie sehen es als Live-Test und als solcher hätten sie viel gelernt. Toto Wolff von einem Teamchef zum anderen, wie einen Sieg gefeiert, haben die Racing Bulls den 10. Platz von Tsunoda. Die Fans natürlich auch, du sagst es vorhin, das gibt so ein bisschen zusätzliche Zehntel. Yuki Tsunoda, der hat sich wirklich deutlich, deutlich gesteigert in den letzten 6 Monaten, kann man so ungefähr sagen. Also stark, oder?
Absolut. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Er flucht nicht mehr so.
Ja, stimmt, absolut.
Und das ist eine mentale Geschichte, ja, da hat er sich also auf jeden Fall irgendwie geändert. Ja, vielleicht ist es auch das neue Management, das da irgendwie ihn anders behandelt, man weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall ist der gut drauf und will natürlich auch noch mehr in seiner Karriere erreichen, das heißt, er stellt sich auch ein bisschen ein Schaufenster, um zu gucken, wie es in seiner Karriere weitergeht.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen, er flucht deutlich weniger. Und zum Thema Fluchen, ich hatte mal ein Problem an der Rezeption mit meinem japanischen Hotel vor einigen Jahren. Mhm. Und ich hatte für Kollegen insgesamt 6 Zimmer gebucht und die haben ja einfach mal alles von meiner Kreditkarte abgezogen, wobei eigentlich jeder hätte selber zahlen sollen. Und dann war meine Kreditkarte blockiert, weil war eine Menge Geld. Und dann habe ich denen das versucht klarzumachen und die immer so, ja, das ist jetzt so, das ist jetzt so. Und irgendwann ist mir dann eben ein Schimpfwort rausgerutscht im Englischen, was in Amerika in jedem zweiten Satz teilweise verwendet wird. Und die Japaner zuckten, waren 3 Herren an der Rezeption, zuckten zusammen, guckten mich bitterböse an und wollten mich wirklich aus ihrem Hotel rausschmeißen.
Ja.
Da habe ich mich 1000-fach entschuldigt, dass sie doch damit nicht gemeint sein soll, dass mir rausgerutscht sei. Aber ich habe beim nächsten Jahr, als ich Zimmer buchen wollte, nicht mal mehr eine Antwort auf meine E-Mail gekriegt.
Also, ehrlich?
Was ist ja. Also insofern war ich dann natürlich deutlichst verwundert, als ich Yuki immer fluchen hörte und dachte so, wie kommt der damit in Japan durch? Der kriegt doch nie ein Hotelzimmer.
Ja, genau das ist das. Er ist da ungewöhnlich und offenbar, irgendeiner hat es ihm jetzt ausgetreten, die Flucherei, und schon geht's besser, ne? Komisch.
Absolut, besser gegangen ist es auch. Und hiermit Hut ab, starke Leistung, Nico Hülkenberg, wieder richtig starke Fahrt, toll gemacht. Wo ist er denn gestartet? Warte mal, ich muss noch mal.
Der war Zehnter bei diesem neuen.
Ja, gestartet ist er aber ursprünglich von Startplatz 14. Hat beim ersten Start sich schon ordentlich nach vorne gearbeitet, hat dann ein solides, starkes Rennen nach dem Neustart gefahren und ist ganz knapp an einem Punkt am 10. Platz vorbei. Mhm. Und ich finde, diesen 10. Platz hätte er verdient. Das hat aber mein Kollegen von Sky gesagt.
Zwei geteilt. Einer auf einer Seite natürlich enttäuscht über den zweiten Start und die verpasste Chance auf ein besseres Resultat. Aber auf der positiven Seite den Speed, den wir hatten, dass ich vom letzten Platz wieder durchgekommen bin auf den 11. und nur 5 Sekunden von P10 war, ist eigentlich ein kleines Wunder und habe ich so nicht erwartet und kommen sehen. Und das nehme ich mal heute mit als Positives, dass wir auf wirklich einer Strecke, wo wir auch Schmerzen hatten, doch recht konkurrenzfähig waren und im Vergleich zu den anderen Mittelfeldteams durchaus mithalten konnten.
Ein kleines Wunder, sagt er. Ja, das Wunder hätte ich ihm gegönnt, du auch, oder?
Ja, absolut. Vor allem nach diesem missglückten Neustart, nenne ich es mal. Da ist er ja zurückgefallen. Und der hat aber auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass er dann ein starkes Rennen fahren konnte, weil er dann gleich an die Box ging zum Reifenwechsel. Und der hat ihn irgendwie in einen anderen Strategierhythmus gebracht und das hat ihn wieder angebracht. Das war schon ein tolles Rennen. Ein richtiges Hülkenberg-Rennen war das.
In der Tat, absolut. Ja, ich denke, wir haben alle behandelt. Zum Abschluss noch eine nette Anekdote, hat mir ganz besonders gefallen. Carlos Sainz und Max Verstappen über ihre Papas, die Rallye fahren. Und da muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Die beiden Jungs, die fahren hier mit 300 km/h in der Formel 1 und machen sich Sorgen um ihre erfahrenen Rennfahrer-Papas, dass die doch viel zu viel Risiko eingehen würden bei ihren Rallye-Fahrten.
I personally feel the danger more for my dad than I feel it for me. Also because he's 62 and he's taken so many risks on his life already that I keep telling him why do you keep going and going and going when you could be at home playing golf with me or, spending time with my mom. And yes, he keeps wanting to do this Dakar and these 2 or 3 rallies per year, and there's no chance we're convincing him of otherwise, and
Maybe your mom is happy that he goes. She has
that's
a bit of free time.
Your mom is like, yeah, keep racing. Don't stop. You can stop.
To be able to tame my dad, I think it's good for him to go and do his thing for 3-4 weeks per year, especially the Dakar. You know, it's 2 weeks per year, and he obviously has to do the preparation. But honestly, I still wonder sometimes, especially the Dakar, you know, they take risks and these rallies. You see some of the accidents there. Impressive, but good safety also, which is positive, but it'll always feel more risk for him than for myself.
Yeah, I mean, my dad started rallying 2-3 years ago now, so when I see his onboards, I definitely think he is more dangerous than me.
You know, last week they were your dad was showing my dad his accident or his moment.
Yeah.
So now they're sharing
their moments.
Their accidents and their moments. Look.
Don't worry.
What do you think?
Let me say on the pace notes. Or
Yeah. My dad normally likes to blame it on the pace notes. But rallying. I mean, I have a lot of respect for the people that do the rallying. I mean, it's really impressive.
Süß, oder? Wie die zwei sagen, mein Papa, der geht so viel Risiko an. Und dann sagt der Sainz, hey, weißt du was, die beiden, dein Papa zeigt meinem Papa auf dem Handy seine gefährlichsten oder risikoreichsten Action-Momente. Und der Max lacht und der Carlos Sainz sagt, ich glaube ja, dass diese 2 Wochen Dakar, das ist schon gefährlich, aber dass er da 2 Wochen weg ist und dass er dann nochmal so, er macht ja ein paar Rallyes im Jahr. Ich glaube, es ist die einzige Art und Weise, wie er gezähmt sein kann, damit er dann so quasi gefühlt bei meiner Mama zu Hause ein bisschen chillt und der Max lacht sich einen ab und sagt, ja, mein Papa, der braucht das auch. Also sehr nette Anekdote, oder?
Aber du musst berücksichtigen, der Vater Sainz ist, ich glaube, 62. Also mit 62 so eine Höchstleistung zu bringen für diesen Dakar-Sieg, allergrößten Respekt. Ich meine, die Rallyes von Jos Verstappen sind halt vom Level her, behaupte ich jetzt mal, eine Stufe drunter. Da musst du auch noch wahnsinnig verrückt Rally fahren. Aber hey, der Dakar-Sieg von Carlos Sainz Senior, das ist eine ganz starke Leistung gewesen.
Absolut, in der Tat. Und wie gesagt, mit Audi. Also wir sind gespannt, was sich da auch über die familiären Beziehungen ergibt. Lukas, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ein sehr kurzweiliger Podcast mit dir. Und Sayonara und Arigato. Und dann bin ich auch mit meinem Japanisch leider schon am Ende.
Okay, Inga, alles klar. Ich danke dir. Hat wie immer Spaß gemacht.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.